for Bad Moms.
Ihr seid nicht alleine.
Mit Kind sowieso nie wieder.
Wir sprechen euch aus der Seele.
Aus der russischen Seele?
Und belarussischen Seele. Und aus dem Muttermund.
Muttermund tut Wahrheit.
Это что же такое, ни минуты покоя, суета, толкотня, беготня. И мечусь я в испуге в этом замкнутом круге, я устал, пощадите меня.
Hallo, meine Liebe, aus der Vergangenheit. Ich mache gerade eine Zeitreise zurück. März, April diesen Jahres, weißt du, was war? Corona, erster Lockdown. Alle sind zu Hause, 3 bis 4 Mal am Tag kochen und die Hälfte des Tages besteht aus Spülmaschine aus- und einräumen.
Und mal weißen und mal schmeißen.
Okay, und die Arbeit, die muss auch erledigt werden. Ich meine so meine richtige Arbeit, nicht die Hausarbeit, die ich jetzt parallel mache. Das bleibt dann der Nacht vorbehalten. Wie kommt das? Haben wir nichts gelernt? Schon wieder in dieses Muster zurückfallen mit Kind und Job, alles parallel und sich beschweren. Und ich höre schon, weißt du, wir hatten damals diese Kommentare, am meisten nerven nicht die Masken, sondern die Mütter, die sich über ihre Kinder beschweren. Hätten sie doch keine Kinder bekommen sollen, wenn sie nicht die Zeit mit denen verbringen möchten. Nein, es geht nicht darum, dass ich nicht Zeit mit meinen Kindern verbringen möchte, sondern darum, dass ich eigentlich beides machen möchte und am besten nicht gleichzeitig. Ich meine Kinder und meinen Job. Der einzige Mensch, der mich von diesem Zustand der Überforderung erlösen könnte, das ist natürlich meine Mutter. Wenn sie jetzt hier wäre, könnte ich einfach verreisen. Ach Gott, ich muss nicht mal verreisen. Ich würde mich einfach in ein Nebenzimmer begeben und mich da abschließen und weiß, dass die beiden Rabauken in guten Händen sind. Aber das ist ja im Moment immer noch nicht möglich. Wegen Corona dürfen die Ausländer aus den Nicht-EU-Ländern nicht nach Deutschland reisen. Und es gibt 3 außerordentliche Gründe, und zwar ist der Tod irgendwie unpraktikabel. Der zweite ist eine Hochzeit. Okay, wir sind schon verheiratet. Und der dritte ist ein Kind. Also soll ich wirklich ein drittes Kind bekommen? Aber dann dauert das wiederum 9 Monate. Meinst du, dass Corona nach 9 Monaten noch nicht vorbei sein wird?
Hallo vom Spielplatz. Es ist 18.19 Uhr und der Spielplatz ist jetzt schon halb leer. Was total angenehm ist, weil Corona-bedingt weniger Ansteckungsgefahr besteht und man auf der Rutsche nicht auf dem Nasenschleim von dem letzten Kind ausrutscht. Aber gleichzeitig ist es ein bisschen traurig. Und ich meine, nächste Woche wird die Zeit umgestellt. Und dann haben wir um 18 Uhr dunkel. Und bald im November, Dezember mit 17 Uhr, um 17 Uhr schon dunkel. Das heißt, man kann vom Kindergarten in Deutschland einfach nur direkt nach Hause gehen. Weil, pass auf, ich habe letztes Jahr in einer Facebook-Gruppe gefragt, wo gibt es hier denn einen Fädel? Bitte beleuchtete Spielplätze. Und dann gab es eine Welle von Unmut. Warum brauchst du denn beleuchtetes Spielplatz? Ein Kind hat bei Einbruch der Dunkelheit zu Hause zu sein. Und ich habe so ganz naiv gefragt, ist das denn so, dass die Kinder in Deutschland bei Einbruch der Dunkelheit zu Hause sein müssen? Und alle haben geantwortet, naja, es steht nirgendwo geschrieben, aber so ist das. Und meine Kinder sind zu Hause und dann muss man sich mit denen beschäftigen oder kannst du dich nicht mit deinem Kind beschäftigen. Und als ich schon Kind war, dann war ich auch immer zu Hause. Bei Dunkelheit haben die Kinder auf der Straße einfach nichts zu suchen. Also das habe ich nur in Deutschland so erlebt. Okay, ich habe jetzt keinen Winter mit Kind in Russland erlebt. Klar, da wird es noch schneller dunkel. Ich meine, in Murmansk, irgendwo hinterm Polarkreis, hast du überhaupt 3 Stunden Sonne im Winter. Und natürlich sind die Kinder auch draußen, auch bei Dunkelheit. Und ich meine, mein Mann kommt aus Spanien, ja. Wir verbringen im Sommer so viel Zeit da und manchmal stehen wir um 11:30 Uhr nachts irgendwie vor einer Kneipe und in Spanien ist es so geil, vor jeder Kneipe gibt es einen Spielplatz, beziehungsweise vor jedem Spielplatz gibt es eine Kneipe, damit die Eltern sich nicht langweilen. Und alle Kinder, alle, da sind wirklich Hunderte, spielen auf diesem Spielplatz und die Eltern sind total entspannt. Und ich glaube, in Italien oder in Griechenland und in allen südlichen Ländern ist es auch sowieso. Warum gibt es diesen Angst vor Dunkelheit in Deutschland? Und warum wird es immer sofort amoralisch konnotiert? Nach dem Motto, diese Larifari-Eltern mit ihrer Siesta und sie wollen ja nur, dass ihre Kinder schon mit 2 anfangen, Crack zu rauchen. Apropos, wo ist mein Kind? Scheiße. Ruben! Ruben! Wobei, Ruben hat jetzt ein 300-Euro-Fahrrad bekommen von uns, weil es der einzige Fahrrad ist, der weniger wiegt als Ruben selber. Deswegen auf dem Spielplatz suche ich erstmal nach dem Fahrrad und auch nach Ruben. Oh, wo ist der Fahrrad? Oh, Gott sei Dank. Wo ist Ruben? Ah, komm, schon zurück. Ey, ungelogen, hier auf dem Spielplatz sind jetzt nur noch Ausländer. Mir ist noch eine Geschichte eingefallen von Bekannten von mir, die mit ihrer, glaube ich, 2- oder 3-jährigen Tochter so um 10 Uhr abends bei McDonald's waren. Und die war dabei. Und dann hat jemand tatsächlich Ordnungsamt angerufen, weil das Kind noch nicht zu Hause ist.
Aha, da. Называется приключение через Германию.
А вы слышали, мама на видео посылала или папа, кто там, как ты читаешь уже?
Ага.
Уже начал читать.
Ja, was du gerade gehört hast, ist Skype-Telefonat von meinem älteren Sohn mit meiner Schwiegermutter, die in Minsk ist. Ja, das hilft mir zumindest ein bisschen, wenn sie so skypen, dann kann ich ja auch ein bisschen was machen, dann sind die Kinder abgelenkt. Und meine Mama schafft es sogar, per Skype mit denen zu spielen, also zumindest mit dem Großen. Spielen sie dann solche Spiele wie, der eine hat etwas dann, muss etwas erraten, was der andere im Kopf hat, indem er verschiedene Fragen stellt, weißt du? Ich finde, unsere osteuropäischen Omas sind einfach die Besten. Wie geschockt war ich, als ich erfahren habe, dass unsere Nachbarin, die selbst ein Enkelkind hat und manchmal ihn dann auch von der Schule abholt und betreut, von ihrer Tochter dafür bezahlt wird. Also das, für mich ist das eigentlich nicht nachvollziehbar. Unsere Omas holen die Kinder von der Schule ab, bringen sie zu verschiedenen AGs und machen die ganze auch Hausarbeit, wenn sie zum Beispiel die Schwiegermutter, wenn sie den Bruder von meinem Mann besucht, dann hilft sie auch beim Haus, bei Haushalten mit. Und das ist sowas von selbstverständlich, diese ungefragte Hilfe, kostenlose Hilfe. Das ist in Deutschland, glaube ich, anders. Ich kenne zum Beispiel auch von meiner Freundin, dass sie, wenn sie ihre Schwiegereltern besucht hatte, auch mal für die Übernachtung dort bezahlen musste. Oder dass sie halt inzwischen, wo sie viele Kinder haben, ein Hotelzimmer nehmen in der Nähe. Das würde bei uns nie durchgehen. Wenn wir nach Minsk kommen würden und ins Hotel gehen würden zum Übernachten, werden unsere Schwiegereltern, also die Eltern von meines Mannes, glaube ich, total beleidigt. Ja, das ist halt so normal, diese gegenseitige Hilfe und diese Nähe hat natürlich auch die Gegenseite. Und diese Nähe, die kann auch schon mal sehr, sehr erdrückend sein.
Diese komische deutsche Eltern, die Geld nehmen, um ihre Enkelkinder zu hüten, das glaube ich nicht. Also bestimmt macht das deine Nachbarin, aber das machen, glaube ich und hoffe ich, nicht viele deutsche Großeltern. Lieben ihre Enkeln auch umsonst, da bin ich absolut sicher. Und hüten sie auch gerne, je nach Alter und Möglichkeiten, bestimmt ein bisschen weniger als bei uns, oder sie helfen bestimmt ein bisschen weniger als bei uns mit, weil einfach bei uns es institutionalisiert wurde, weil die Großeltern einfach zur Familie gehörten, die Familien viel enger waren. Und wie du sagst, bei uns gab es dieses Dorf, um das Kind zu erziehen. Das war erstmal der Staat und dann die Familie und meistens auch die Oma. Viele russische Familien bestanden auch aus Mutter, Oma, Kind und nicht Mutter, Vater, Kind, weil in Russland zu viel geschieden wurde und ja, die Väter auch oft einfach nicht da haben oder gesoffen haben. Deswegen ist die Oma der aktivste Mitglied der Familie, der auf alle aufpasst und größtenteils an Fürsorge leistet. Gleichzeitig aber mischt sie sich unglaublich ein. Also, wie du sagst, das ist eine Wurst mit zwei Enden. Und ich lebe so lange in Deutschland, also den größten Teil meines Lebens, dass mir mittlerweile die Freiheit und Unabhängigkeit wichtiger ist als die Hilfe von meinen Eltern. Meine Eltern sind großartig, die lieben Ruben mehr als ich. Nein, falsch, die vergöttern Ruben. Aber sie denken natürlich auch, dass ich alles falsch mache und lassen mich das permanent spüren. Also ich weiß nicht, ob meine Mutter jemals mir gesagt hat, dass ich eine gute Mutter bin oder dass ich irgendwas gut mache, was Ruben angeht. Zuallererst sollte Ruben nicht in die Kita gehen und deswegen streiten wir uns immer wieder. Letztens haben sie mir sogar Geld angeboten, damit ich mit Ruben zu Hause bleibe. Die denken einfach, dass deutsche Kitas schlecht sind. Zu viele Kinder, zu viele Viren, zu viele Matschepfützen, in denen die Kinder zu viel Zeit verbringen. Und natürlich ist für Kind das Beste, mit seiner Mutter zu sein, bis er 6 ist und in die Schule geht. Tja, und dann haben sie erfahren, dass ich mehr als 10 € pro Stunde verdiene, wenn ich arbeite. Und natürlich reicht dann ihre Rente doch nicht. Sie bekommen übrigens nicht mal die Rente, sondern Hartz IV, weil wir ja nicht so lange in Deutschland waren, dass sie eine anständige Rente sich zusammenarbeiten könnten. Also meine armen Eltern, meine lieben Eltern, aber auch meine komplett übergriffigen russischen, jüdischen Eltern, die es in Deutschland so nicht geben könnte, weil hier eben die Grenzen und Respekt voreinander herrschen. Das hat übrigens auch unsere Gästin gemerkt. Das ist die Evelyn. Die ist von dem Podcast, das haben wir ja schon letztes Mal vorgestellt, 3 Jahre wach. Sie ist die zweite Hälfte mit ausländischen Wurzeln.
Hallo, ich bin Eveline. Ich mache zusammen mit Julia den Podcast 3 Jahre wach, in dem wir über Familien sprechen, über das Elternsein und das Überleben mit Kindern. Ich bin in Rumänien geboren, meine Eltern sind Rumänen. Wir sind nach Deutschland gekommen, da war ich ungefähr 2,5. Das heißt, ich habe mein Leben lang so ein bisschen den Konflikt in mir gehabt, in einer rumänischen Familie mit rumänischer Erziehung aufzuwachsen, in einem Land, das aber völlig anders tickt innerhalb der Familien, die ich sonst so kannte, also sprich der deutschen Familien meiner Freunde. Und das hat sich auch jetzt wieder gezeigt, seitdem ich Mutter bin, dass es da Unterschiede gibt, die mich sehr stark beschäftigen zum Teil. Was ich sehr toll fand, war der Zusammenhalt und diese extreme Verbindung, die ich zu meinem Bruder aufgebaut habe im Laufe meines Lebens, was einerseits daran lag, dass meinen Eltern da sehr viel dran lag und andererseits, weil sie halt sehr streng waren, mein Bruder und ich uns halt gemeinsam so Überlebensstrategien entwickelt haben, wie wir halt so durch die Schulzeit, Partyzeit, wie auch immer kommen, uns gegenseitig decken, gegenseitig unsere Verweise unterschreiben, wer jetzt gerade einfach besser die Unterschrift der Eltern fälschen kann. Ich habe mit meinen dünnen Ärmchen die Briefe aus dem Briefkasten gefischt. Mein Bruder, also die blauen Briefe, mein Bruder hat sie unterschrieben. Und das ist so diese sehr, sehr, sehr enge Verbindung und Komplizenschaft ist bis heute geblieben. Und das finde ich ziemlich toll. Und auch die Liebe, die immer in der Familie vorgeherrscht hat, damit will ich gar nicht sagen, dass es das in deutschen Familien weniger Liebe gibt, auf gar keinen Fall. Das kann ich auch gar nicht beurteilen, glaube ich auch gar nicht. Aber ich weiß noch, dass es mich aus den Schuhen gehauen hat, als ich das erste Mal bei einer Freundin zu Besuch war und die hat mit ihrer Mutter so krass respektlos gesprochen und es gab einfach keine Konsequenzen. Sondern die hat halt, also die hat nicht mehr mit der Wimper gezuckt, die Mutter. Und ich dachte mir nur so, wow, krass, wie kann das sein, dass die da jetzt nicht ordentlich eine draufkriegt? Wie kann die so mit ihrer Mutter reden? Und im Nachhinein finde ich diesen Respekt, den man so miteinander hatte, auch wenn er manchmal in Angst umgeschlagen ist vor den eigenen Eltern, das ist sicher auch so. Das kennen sicher viele aus südländischen oder südöstlichen Familien. Trotzdem fand ich den eigentlich schön, dass man immer wusste, man respektiert und liebt sich. Was ich als Kind und Jugendliche, glaube ich, am meisten vermisst habe, beziehungsweise der Unterschied, der mir am meisten aufgefallen ist, gerade so in der Retrospektive, ist das Thema Leichtigkeit und Freiheit, das meine Freunde und Freundinnen so hatten in ihrem Leben und das bei uns, meinem Bruder und mir, ziemlich gefehlt hat, würde ich sagen. Wir sind immer so gegen so Wände gelaufen aus Druck. Meine Eltern waren sehr streng und es war immer so der Leitsatz, wir sind für euch nach Deutschland gekommen, damit ihr was Gescheites aus eurem Leben macht. Und das ist natürlich mit total viel Druck verbunden und gleichzeitig war meinen Eltern auch klar, dass wir dreimal so viel leisten werden müssen, um das gleiche Ergebnis zu erzielen oder auch nur ansatzweise die Chance zu haben, das gleiche Ergebnis zu erzielen wie andere Kinder in unserem Umfeld. Sprich, in der Schule gab es irgendwie nicht die Option, schlecht zu sein. Wir mussten uns super gut benehmen, damit wir nicht die rumänische Familie sind, die irgendwie über die alle sprechen im Ort und so. Und es war halt immer alles sehr, sehr, sehr streng. Und ich weiß noch, dass mich total geschockt hat, also wirklich geschockt, wie easy peasy Schulfreundinnen von mir mit Fünfern und Sechsern, die es gehagelt hat, umgegangen sind. Und ich habe mich schon fast nicht getraut, mit einer Drei nach Hause zu gehen und habe echt fast geheult.
Der Große hat seine Leidenschaft fürs Geld entdeckt, ja. Der möchte wissen, wie viel Cent sind in einem Euro und woher kommt das Geld auf die Karte und ob das irgendwann auch alle ist. Und stellt die ganze Zeit so Fragen. Sehr spannend. Hat aus einem alten Karton ein Geldautomaten gebaut mit einem Schlitz. Da müssen wir halt die Münzen reinschieben, wenn wir etwas von ihm bekommen möchten. Und ich frage mich, ob wir zu Hause einen Kleinkapitalisten, weißt du, wie sie bei uns genannt wurden? Spekulant. Das war immer so was Abwerfendes. Spekulant, so ein Unternehmer haben. Ja, und der Kleine macht natürlich alles nach. Jetzt findet ihr jetzt auch die Münzen toll, aber sie beschäftigen ihn auf seine Art und Weise. Sie blinzeln und sind sehr, sehr lecker wahrscheinlich. Da möchte sie die ganze Zeit in den Mund stecken.
Und was ich auch total vermisst habe, war, dass voll viele von meinen Schulfreundinnen und Freunden Geld für gute Noten bekommen haben. Und ich fand das ziemlich cool. Und meine Eltern haben dieses Konzept überhaupt nicht begriffen und fanden es völlig absurd, weil das, also was soll das? Und man bringt einfach gute Noten mit nach Hause, Punkt. Dafür gibt's kein Geld. Haben sie überhaupt nicht verstanden. Fand ich ein bisschen traurig.
Ich bin Evelyn sehr dankbar für diese ehrlichen Einblicke, dass sie uns erzählt hat, was sie als Kind von Eltern aus dem Ausland in Deutschland vermisst hat, weil das frage ich mich auch, was ich jetzt falsch mache, was mir meine Kinder vielleicht in 15 oder 20 Jahren, 30 Jahren mal vorwerfen. Und ja, der eine Punkt mit dem Taschengeld, das ist am leichtesten umzusetzen. Also das Geld ist mir nicht so schade. Das Konzept war mir eher halt einfach so nicht bekannt, weil wir das nicht hatten, weil das eigentlich verpönt war, so Profit zu schlagen und Geld für Noten. Ja, keine Ahnung, du weißt schon, wir kommen alle aus dem Sozialismus. Aber wenn mein Kind schon selbst mit 6 Jahren mit Verkauf von seinen Bildern Geld verdient, soll er doch ordentliches Taschengeld bekommen, wie jedes normale deutsche Kind. So, ich habe mich jetzt informiert. Es gibt sogar Tabelle, was die Kinder dann bekommen sollten mit Empfehlungen, so 1 Euro oder 1,5 Euro die Woche. Ich glaube, das Konzept werden wir einführen. Du weißt schon, bei uns zu Hause steht jetzt ein Geldautomat, ne, was er diese Woche gebastelt hat, und dieses Interesse, ja, soll er das weiter entfalten und lernen. Danke, Evelyn, für den Tipp.
Ach so, ich habe ja doch diese Umfrage gemacht in unserer russischen Mütter-Community. Moment mal, ich glaube, meine Familie ist gerade nach Hause gekommen. Scheiße.
Alle die Treppen waren ein Drama.
Da war was dabei, ich bin bitte dein Knischbuch, хорошо? Идем. Идем, я тебе книжку покажу классную. Рубен, иди сюда, давай я тебе книжку покажу хорошую. In unserer russischen Mütter-Community, in der Facebook-Gruppe russischsprachige Mütter in Deutschland, und es gab 420 Antworten, ein Rekord. Viele davon waren im Streit geboren, wer jetzt nun die bessere Mutter ist und bessere Erziehungsmethoden hat und mehr von Deutschland oder mehr von Russland weiß. Aber es gab auch interessante Antworten, zum Beispiel habe ich festgestellt, das war mir gar nicht so bewusst, aber den Kindern in Deutschland wird beigebracht, dass sie die anderen denunzieren, die dürfen aber die anderen nicht schlagen. Genau, in Russland ist das umgekehrt. In Russland, wenn ein Kind dich beleidigt oder dich schlägt, dann solltest du zurückschlagen oder dann solltest du das unter sich klären, bevor du zum Lehrer läufst und den denunzierst. Denn Denunziantentum ist in Russland eine Todsünde. Vielleicht ist das so seit Stalins Zeiten, wo die Russen sich gegenseitig bis zum Tod denunziert haben. Deswegen ist Angst, jemanden zu denunzieren, groß. Und Denunzianten sind wirklich die Ratten in der russischen Gesellschaft. Deswegen muss ich auch sagen, dass ich auf der Arbeit übrigens auch immer wieder baff bin, dass da die Leute direkt zum Chef laufen, ohne mit dir vorher gesprochen zu haben. Oder die Nachbarn direkt den Vermieter verständigen, ohne dir überhaupt Bescheid gesagt zu haben, dass zu laut warst. Das ist wirklich typisch deutsch, beziehungsweise es wäre typisch russisch, mal Gewalt anzudrohen, um das Konflikt zu lösen.
Ach, mir fällt da noch was ein. Wir könnten uns ja einmal scheiden lassen und dann wieder heiraten und dann zur Hochzeit unsere Eltern nach Deutschland einladen. Dann würde die Polizei die an der Grenze reinlassen. Oder dauert dann die Scheidung noch länger als 9 Monate und dann ist dein Kind doch schneller.
Eine Mutter hat es gut zusammengefasst, finde ich. Die Vorteile und Nachteile der deutschen Erziehung. Also die Vorteile sind die Kinder sind freier in dem, was sie machen. Sie werden nicht angestehen und nicht zurechtgewiesen. Zweitens, die Kinder kennen ihre Grenzen und können auch mal Nein sagen. Drittens, die Kinder haben ein besseres Immunsystem und sind gesünder, weil sie nicht hyperversorgt werden. Und die Nachteile, die Kinder sind nicht so gut erzogen, sind egoistisch und haben keinen Respekt zu den Fremden, nicht zu den großen Erwachsenen, aber auch nicht zu den Kleinen. Die Kinder können nicht teilen und sind oft neidisch. Und die deutschen Kinder denken überall, dass sie im Recht sind und haben keine Ahnung, was Pflichten bedeutet. Beim letzten Punkt weiß ich auch nicht so genau, aber grundsätzlich würde ich zustimmen. Was meinst du? Außerdem würden sich die deutschen Kinder sehr praktisch und wie einige Mütter geschrieben haben, sehr, sehr schlecht anziehen bzw. angezogen werden. Die tragen auf dem Kinderspielplatz keine weißen Strumpfhose und keine Kleidchen und keine Bänder in den Zöpfen. Und überhaupt, wo sind die Zöpfe in Deutschland? Können überhaupt deutsche Frauen Zöpfe flechten? Das ist eine Eigenschaft, die jede russische Frau hat und verinnerlicht hat. Mindestens drei Sorten von Zöpfen. Und so kannst du auch auf der Straße ein russisches Mädchen mit der Sicherheit 1:1000 erkennen. Ja, weil das russische Mädchen hat immer Zöpfe. Apropos Kinderkleidung, ey, das stimmt auf jeden Fall, dass die deutschen Kinder ziemlich, sagen wir, leger aussehen. In anderen Ländern der Welt, also in Russland oder sagen wir in Frankreich, im Nachbarland oder in Spanien, wo mein Mann herkommt, werden die Kinder richtig ausgeputzt. In Spanien so gerne als Mitglieder der Königsfamilie mit kurzen Latzhöschen und Strumpfhosen aus Wolle und Lackschüchen. Und für die Mädchen gibt es dann ein Repertoire von Kleidern, angefangen von Seide bis zu Stickereien. Alle ziehen ihre Kinder so an, weil es ein Statussymbol auch ist, aber auch weil es herzerreißend schön ist. Und solche Klamotten haben wir auch im Schrank hängen, geschenkt von unseren Verwandten aus Spanien. Aber wir haben sie einmal angezogen, weil mir es einfach echt zu schade ist, das in die Kita anzuziehen, wo das nach einem Tag direkt in die Handwäsche muss.
Wo, was ist passiert? Ja, habe ich 2 Minuten nicht nachgeschaut, ne? Und schon habt ihr einen Streit. Sollen wir rausgehen? Sollen wir zum Spielplatz gehen?
Ja, zum Spielplatz.
Nö, ich gehe auf keinen Spielplatz.
Und weißt du, was uns noch in Sachen Geld von den Deutschen unterscheidet? Ich glaube, kein Osteuropäer würde für etwas bezahlen, was auch für lau zu haben ist. Ja, die Deutschen sind nicht so. Sie zahlen alle möglichen Beiträge in alle möglichen Fördervereine. Und sie kaufen immer Fahrtickets, wo es fast gar keine Kontrolleure gibt. Da staunte meine französische Freundin nicht schlecht, als sie das gesehen hat. Und sie zahlen sogar für Blumen am Straßenrand, die man selbst schneidet und das Geld reinwirft, wo es keiner sieht. Unglaublich. Sie zahlen einfach für Sachen, die ihnen was wert sind, die gut sind. Ja, wieso denn auch nicht für unseren Podcast, haben wir uns gedacht und haben uns die Seite auf Steady eingerichtet. Wer uns unterstützen möchte, wer unsere Arbeit schätzt und möchte, dass es diesen Podcast weiterhin gibt, der oder die könnte gerne zu Mitgliedern von unserem Podcast werden und uns somit monatlich mit einer kleinen Summe unterstützen. Rabenmütter und Rabenväter aller Welt, vereinigt euch!
И мечусь я в испуге в этом замкнутом круге. Я устал, пощадите меня!
Одну минуту, последнее предложение.
Bitte Türschließen. Von der anderen Seite.
Eine Minute.
Закрой дверь к себе, чтобы Алекс поменьше.
Das nehmen wir auch rein.